Die Kieler Kurvenschubser. Moin André.
Moin Micha.
Moin Moin und Glück auf, liebe Zuhörer. Da sind wir wieder. Heute mit einer ja wahrscheinlich etwas kürzeren Episode. Und zwar haben wir zwei kleinere Themen mitgebracht. Und zwar geht's bei dem ersten Thema, das ich vorbereitet habe, geht's um ein Paper, das ich vor ein paar Wochen oder Monaten gefunden habe. Also ich war irgendwie auf der Suche nach Themen für Seminararbeiten und hatte, also es ging um Seminar im Bereich Regionalökonomik und ich hatte mich bei Immobilienblasen in dem Themenbereich umgeschaut und war auf ein Paper gestoßen, das da heißt Wall Street and the Housing Bubble. 2004 schon erschienen, im American Economic Review, also ein sehr, sehr renommiertes Journal. Die Autoren kenne ich nicht. Wenn ich versuchen würde, sie auszusprechen, würden sie in etwa, also sind alles drei asiatische Namen. Das eine ist Inghor Cheng, Sahil Raina und Wei Xiong. So in etwa. Also
klingt glaubwürdig.
Ja. Also wie gesagt, 2014 ist das Ding schon erschienen und ist natürlich nicht Open Access und ich hatte ja in einer der letzten Episoden hatte ich schon mal darauf hingewiesen, dass es dieses Unpaywall Add-on gibt für Firefox und Chrome, glaube ich. Und ich glaube, ich hatte es auch erklärt, wenn du dich erinnerst, also dieses ja. Add-on, wenn man das installiert und du auf die Seite eines Journals gehst mit einer Bezahlschranke, dann wird rechts im Browserfenster wird so ein kleines Icon angezeigt, falls eine kostenfrei oder falls eine frei zugängliche Version dieses Papers irgendwo verfügbar ist. Na, und dann klickst du auf das Icon und dann wirst du halt umgeleitet auf die Seite, wo es dieses frei zugängliche Paper gibt.
Das sind dann wahrscheinlich in der Regel dann so die ersten Working Paper Versionen gewesen, ne?
Genau.
Oder irgendwelche Drafts eben des eigentlichen Artikels.
Genau. Ja, und das ist ja das Problem, ne? Also wenn man das verwendet, bedeutet das ja nicht, dass man irgendwie auf magische Art und Weise den tatsächlichen Journal-Artikel findet, sondern man findet halt nur eine Vorläuferversion, also ein Arbeits- oder Diskussionspapier. Die sind halt frei zugänglich. Und alles, was da stattfindet, ist eine Zuordnung der Journal-Artikel zu den vorangegangenen Versionen, die eben als Arbeitspapiere erschienen sind. Also das bedeutet ja nicht, dass man an den Journal-Artikel drankommt, der dann den Peer-Review-Prozess bereits durchlaufen hat.
Ja. Gerade bei top-gerankten Artikeln, top-gerankten Journals kann es natürlich schon sein, dass sich da im Laufe des Revisionsprozess ist noch einiges passiert, ne? Auch mit den Ergebnissen, aber natürlich auch mit der Interpretation, mit dem Text als solchen. Aber es ist ja nun mal so, ne? Also es ist auch nicht irgendwie dem Individuum zuzumuten, jetzt 60 € oder noch mehr für einen Artikel auszugeben, wenn man eben nicht zufällig einer Institution angehörig ist, die über eine Subscription verfügt.
Ja. Ich hatte mal kurz geguckt, ob ich den Preis irgendwo sehe. Habe ihn nicht auf Anhieb gefunden. Ich war jetzt auch zu bequem, um mich irgendwie über VPN ins Campusnetz einzuloggen. Also ich hatte das von zu Hause aus gemacht und habe ich halt keinen Uni-Zugriff. Und da wurde mir kein Preis angezeigt. Also ich weiß nicht, wie viel man für dieses eine Paper zahlen müsste, wenn man das lesen wollen würde. Habe ich jetzt nicht herausgefunden. In diesem konkreten Fall ist es auch noch so, dass ich keine frei zugängliche Version gefunden habe. Also ich habe kein Arbeitspapier gefunden. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist der, dass ich dieses Unpaywall-Add-on ja schon mal erwähnt hatte. Was ich nicht erwähnt hatte, ist, es gibt noch ein anderes Plugin oder Add-on, auch für Firefox und ich weiß nicht, welche anderen Browser noch. Das Ding nennt sich Open Access Button. Funktioniert ein bisschen anders. Also da wird dann nicht, wenn du auf der Seite eines Journals bist oder des Journal-Artikels, dann wird nicht rechts im Browserfenster das Icon angezeigt, so wie bei Unpaywall, wenn eine frei zugängliche Version verfügbar ist, sondern du hast in der Symbolleiste des Browsers hast du eben diesen Open Access Button und da musst du halt erst draufklicken, um zu gucken, ob es diese frei zugängliche Version gibt. Also Unpaywall geht wahrscheinlich hin und überprüft laufend, ob es diese frei zugänglichen Versionen gibt und wenn ja, wird dir dieses Icon angezeigt, während der Open Access Button standardmäßig wahrscheinlich gar nichts macht, vollkommen inaktiv ist und nur wenn du draufklickst, überprüft er halt für diesen einen Artikel, ob er irgendwie ein Arbeitspapier findet. Also das ist jetzt, ich habe mich da nicht genauer informiert, aber das scheint jetzt der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden zu sein. Auf jeden Fall bei diesem, also den Open Access Button verlinke ich natürlich in den Shownotes, diesen Artikel verlinke ich natürlich auch. Und in beiden Fällen, also beim Open Access Button und bei Unpaywall, wurde keine frei zugängliche Version gefunden. Ja. Gut, also dann versuche ich mal zu erklären, worum es geht. Ich werde jetzt nicht in die Details einsteigen, weil das nicht so relevant ist und ich mich da auch gar nicht näher mit befasst habe. Ich fand im Wesentlichen das Ergebnis ganz interessant. Also überprüft werden sollte in diesem Artikel, ob die Wall Street das Platzen der Immobilienblase hätte kommen sehen. Oder nicht konjunktiv, sondern die Frage ist, hat die Wall Street das Platzen der Immobilienblase kommen sehen?
Und trotzdem nicht verhindert, sozusagen.
Genau, also dass sie es nicht verhindert haben. Ob sie es jetzt versucht haben, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber dass sie es nicht verhindert haben, ist ja evident. Ja. Ne? Ja. Aber die Frage ist eben, waren sie genauso überrascht wie alle anderen auch? Oder vielleicht auch nicht? Mhm. Und die Hypothese ist, ja, sie haben die Blase kommen sehen. Die Autoren nennen das dann Full Awareness. Sie nehmen da auch noch irgendwie so eine kleine Unterscheidung vor, die ist jetzt nicht weiter relevant. Ja, aber also die Hypothese ist, ja, Wall Street hat das kommen sehen. Ja, und um das zu erklären, müssen wir zwischen zwei Phasen unterscheiden. Phase Nummer 1 ist die von 2004 bis 2006. Das ist die heiße Phase der Entstehung der Blase. Und daran anschließend dann die zweite Phase ist die von 2007 bis 2009. Und das ist die Phase, in der dann die Blase geplatzt ist und die Finanzkrise ausgelöst wurde. Und die erste Phase wird im Wesentlichen untersucht, weil die Frage ist ja, haben die Trader, die Händler an der Wall Street, haben sie zwischen 2004 und 2006 da schon was kommen sehen?
Ja. Das heißt, mit Wall Street sind dann wirklich die professionellen Händler gemeint und nicht unbedingt die Anleger, die hinter den einzelnen Produkten stehen.
Nee, genau, da sind die professionellen Händler mit gemeint. Und zwar, das versuche ich jetzt zu erklären, wenn es eben um die Datenbasis geht. Also was sie sich angeschaut haben, ist den Bereich, also sie nennen das Securitized Finance, also es geht um die Finanzunternehmen, bei denen Hypothekenkredite verbrieft werden. Mhm. Und Verbriefung von Hypothekenkrediten beschreibt letztendlich die Substitution eben dieser Kredite durch handelbare Wertpapiere. Mhm. Ne? Und müssen wir gleich vielleicht nochmal an einem Beispiel erklären, was genau das bedeutet. Aber die Leute, die sie sich da angeschaut haben, sind die Mid-Level-Manager. Ja, also tatsächlich die professionellen Händler eben bei diesen Finanzunternehmen, die mit den verbrieften Hypothekenkrediten oder ja nicht nur damit handeln, sondern die diese letztendlich die Verbriefung vornehmen und dann diese verbrieften Wertpapiere erstmalig verkaufen, weiterverkaufen. Mhm. Ja. Also vielleicht versuchen wir das anhand eines kleinen Beispiels zu erklären. Also sagen wir mal, du möchtest dir eine Immobilie kaufen. Ne? Und kommst jetzt zu mir, ich bin irgendwie so ein Finanzunternehmen. Du willst, oder ich bin eine Bank. Ja? Du kommst zu mir, sagst, du möchtest dir eine Immobilie kaufen, brauchst dafür ein Darlehen. So. Mhm. Und dann gebe ich dir dieses Darlehen, also einen Hypothekenkredit. Also das hier bezieht sich ja jetzt auf die USA, da funktioniert das nochmal ein bisschen anders. Also wovon ich jetzt spreche, sind die Mortgages, also Hypotheken.
Ja.
In Deutschland gibt es ja einen Unterschied zwischen Grundschuld und Hypothek. Ich glaube, Grundschulden werden im Grundbuch eingetragen, Hypotheken eigentlich nicht. Aber umgangssprachlich wird immer von Hypotheken gesprochen, auch wenn es eigentlich Grundschulden sind. Ist auch egal. Ja, aber die Idee ist, ich gebe dir den Kredit, du kannst dir davon irgendwie ein Haus kaufen, und du bist dann also Eigentümer einer Immobilie, hast aber mir gegenüber eine Verbindlichkeit, beziehungsweise ich dir gegenüber eine Forderung bezüglich der Tilgungen und Zinszahlungen für eben diesen Kredit.
Ja.
So, und was jetzt passiert bei der Verbriefung dieses Hypothekenkredits, ist, dass ich nicht einfach auf dieser Forderung dir gegenüber sitzen bleibe, sondern ich versuche, diese Forderung dir gegenüber an Dritte weiterzuverkaufen. Ja, also ich verbriefe den Kredit, ich mache daraus ein handelbares Wertpapier und dieses handelbare Wertpapier versuche ich dann an Dritte weiterzuverkaufen. Ja. Noch ist das Beispiel ja irgendwie ganz einfach, aber ganz ehrlich sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo ich persönlich gar nicht so genau nachvollziehen kann, warum irgendjemand diese Wertpapiere kaufen sollte. Ne? Also ich bin, wenn ich dir den Kredit gebe, ich bin ja jetzt daran interessiert, möglichst gut einzuschätzen, wie hoch das Risiko ist, dass ich dann Kreditausfall erleide und du vielleicht am Ende nicht in der Lage bist, den Kredit zurückzuzahlen. Mich interessiert dann die Wertstabilität deiner Immobilie, ja, weil die Immobilie wurde ja belastet für diesen Kredit. Und in dem Moment, wo ich diesen Kredit verbriefe und weiterverkaufe an wen anders, wie soll ich sagen? Also, warum sollte der Dritte mir denn abkaufen? Also, ich möchte einen bestimmten Preis verlangen. Ja. Und wenn der Preis so hoch ist, dass es für mich Sinn macht, diese Forderung weiter zu verkaufen, warum sollte der andere dann bereit sein, diesen Preis zu zahlen?
Ja, ich denke, ein wesentlicher Aspekt, den du ja auch schon genannt hast, ist ja im Grunde erstmal die Risikoüberwälzung. Ne? Also wenn ich jetzt eben den Kredit los bin, also wenn ich ihn eben verbriefe, dann habe ich das Risiko an den Käufer des verbrieften Kredits überwälzt. Und diese Risikoüberwälzung würde sich natürlich aber an Käufer auch bezahlen lassen. Ne? Also entweder indirekt dadurch, dass er eben einen geringeren Preis zahlen muss, als was der Kredit eigentlich jetzt buchmäßig wert wäre, oder weil er in irgendeiner Form eben über zukünftige Zinszahlungen profitieren kann. Und insofern ist, denke ich, dieses Informationsgefälle ja irgendwie dann auch in den Marktpreisen mit enthalten. Dass natürlich aus Sicht des Drittanlegers ein solcher Kredit per se auch erstmal risikoreicher sein kann, gerade weil eben die persönlichen Informationen über die Art des Ausfallrisikos geringer sind.
Ja, aber ja, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie es dann zu einem Preis kommen soll für diese Wertpapiere, auf denen die beiden Seiten sich tatsächlich einigen können. Ne? Weil, ich verstehe natürlich, dass ich möchte mir das Risiko irgendwie bezahlen lassen.
Ich meine, das hängt ja so ein bisschen davon ab, wie standardisiert dann dieser Kontrakt ist, der dann gehandelt wird. Ne? Also wenn er relativ standardisiert ist, also sozusagen auf gewissen Muster basiert an Wertpapieren, die es in der Vergangenheit schon gab, die aktuell auch gehandelt werden, dann kann man ja sagen, gibt es auch einen gewissen Markt für dieses spezifische Papier. Und wenn es einen Markt gibt, sollte sich auch eine Art von Marktpreis einstellen, weil es dann eben eine ganze Reihe an Anbietern und potenziellen Käufern eines solchen Papiers gibt, die sich dementsprechend dann auch relativ gut auskennen mit der Art des gehandelten Papiers. Wenn es eher wenig standardisiert ist, also ein sehr individueller Kontrakt, dann ist es natürlich schon eine Frage der Verhandlungssituation und verursacht damit natürlich dann auch noch weitere Transaktionskosten, weil sich ja im Grunde erstmal Käufer und Verkäufer über die Art des spezifischen Risikos verständigen müssen.
Ja, aber nur dadurch, dass ich den Kredit weiterverkaufe oder dann letztendlich das Wertpapier, ändert sich ja nichts am Umfang.
But it don't matter who said or how it's been said, it's still just basic economics.
Wir hatten wieder ein kleines technisches Problem, deswegen mussten wir an dieser Stelle schneiden. Also wir waren bei den verbrieften Hypothekenkrediten stehen geblieben.
Genau.
Ja, also ich, wenn ich derjenige bin, der diese Hypothekenkredite verbrieft, ich verkaufe die weiter an Dritte, ja, und irgendwie Also mein Problem, das ich damit hatte, war, also ich kann mir vorstellen, dass sich da ein Markt ergibt und dass es da zu einem Handel dieser Wertpapiere kommt, weil Käufer und Verkäufer vielleicht unterschiedliche Risikopräferenzen haben. Mhm. Oder vielleicht bin ich nur eine kleine Bank und der Käufer der Wertpapiere kann diese Risiken einfach besser poolen.
Das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, aber was wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, ist, dass bei diesen Derivaten, dann, also bei diesen Wertpapieren, vielleicht auch gar nicht so klar ist, wie groß das Risiko eigentlich ist. Ne? Und ich glaube, diese Subprime-Mortgages, also die Hypothekenkredite mit besonders hohen Ausfallrisiken, die ja im Wesentlichen das Problem waren bei der ganzen Immobilienkrise, die wurden dann in irgendwelche Bündel mit reingepackt, mit ja größtenteils normalen Krediten, wo dann vielleicht den Käufern auch gar nicht ganz klar war, wie viel Risiko da eigentlich drin steckt. Ne? Ich weiß es nicht, aber ja, also wenn man die Risiken verschleiert oder wenn man untertreibt, wie hoch die Risiken sind, also die Ausfallrisiken der Kredite, dann macht es das sicherlich leichter, diese Wertpapiere zu verkaufen.
Auf jeden Fall. Nur so kannst du ja auch die Blase erklären letztendlich. Ne? Also wenn alle zu jedem Zeitpunkt immer Bescheid gewusst haben über das wahre Risikoprofil, hätte ich so eine solche Blase ja nicht bilden können, sollte man meinen. Ja. Oder zumindest wären dann Leute rechtzeitig ausgestiegen, ja, und es hätte eben wieder eine normale Marktbewegung gegeben, sodass es eben letztendlich auch gar nicht zu so einer extremen Blase gekommen wäre.
Ja, und dann gibt's natürlich eine Rückwirkung. Ne? Also du fängst an, diese Wertpapiere zu verkaufen und irgendwie geht das erstaunlich gut. Also du findest tatsächlich Leute, die dir diese Wertpapiere abkaufen. Und umso besser du die verkaufen kannst und umso höher der Preis ist, den du für diese Wertpapiere bekommst, desto eher wirst du natürlich weitere Hypothekenkredite vergeben. Ne? Also du kannst ja auch oder wenn weitere Leute ankommen, also nicht nur du, sondern kommt halt noch wer anders will von mir einen Kredit, dann gebe ich den auch noch aus. Und auch wenn bei demjenigen vielleicht das Risiko noch ein bisschen höher ist, ja, aber ich weiß, ich habe Abnehmer für meine Wertpapiere und ich trage das Risiko ja nicht.
Genau, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Dass man eben Risiken im Grunde beliebig abwälzen kann. Und wenn man dann ja davon ausgeht, dass das individuelle Risiko irgendwie dann in dem großen Korb an Papieren verschwindet, macht man sich keine so großen Gedanken mehr. Aber sobald eben dieser Anreiz besteht, hat man dann eben irgendwann doch ein systematisches Risiko in seinem Portfolio. Weil eben die Kreditvergabe, also der Ausgangspunkt letztendlich der ganzen Verbriefung, eben nicht mehr auf ökonomisch rationaler Basis geschieht.
Ja, und wenn ich dann weiter diese Kredite ausgebe, ja, und vielleicht auch zu besseren Konditionen als vorher, es also für die Leute, die sich Immobilien zulegen möchten, immer leichter wird, an Kredite zu kommen, ja, dann werden halt immer mehr Leute Kredite aufnehmen. Und wenn immer mehr Leute an Kredite kommen, um sich Immobilien zu kaufen, dann steigt die Nachfrage nach Immobilien, zumindest in bestimmten Regionen. Durch die gestiegene Nachfrage nach Immobilien steigen die Preise dieser Immobilien. Und wenn die Preise der Immobilien steigen, dann können die Eigentümer dieser Immobilien sie dann weiter beleihen. Also ich weiß gar nicht, ob das hierzulande üblich ist, aber zumindest in den USA ist es ja vollkommen normal. Sagen wir mal, du kaufst dir ein Haus und du kaufst das für $100,000. Sagen wir mal. Und machen wir es mal ganz einfach. Das finanzierst du zu 100% fremd. Also du nimmst dir einen Kredit über diese $100,000 auf. So. Und jetzt steigt aber der Wert der Immobilie. Also der steigt, sagen wir mal, auf $150,000. Aber dein Kredit beläuft sich ja nur auf 100.000. Dann geht die Bank hin und sagt hier, ihre Immobilie ist im Wert um $50,000 gestiegen. Wollen Sie nicht noch einen Hypothekenkredit auf die weiteren $50,000? Ja, die komplette Immobilie ist dann immer noch unsere Sicherheit. Ja, aber die ist jetzt halt, Sie haben Glück, die ist halt mehr wert geworden. Das ist dann ein Effekt. Ja, also es entsteht diese Blase und Teil der Blase ist ja eben der Anstieg der Immobilienpreise. Ja, und Leute nehmen halt weitere Hypothekenkredite auf. Ja, und irgendwie hat sich das so dann hochgeschaukelt. Also viele Leute haben Kredite aufgenommen, obwohl sie sich die gar nicht leisten konnten, beziehungsweise andersherum, Banken haben Kredite vergeben an Leute, die diesen Kredit eigentlich wohl nicht hätten kriegen sollen, also die, die dann als Subprime-Borrowers bezeichnet wurden. Ja, und das war im Wesentlichen ganz grob die Entstehung dieser Immobilienblase. Ne? Zumindest soweit ich das verstehe.
Ja, das war jetzt auch mein Eindruck in der Tat, ne, dass das natürlich auch so ein bisschen damit die Tendenz ausgenutzt wurde, Konsum auf Kredit zu finanzieren, was ja auch kulturell natürlich in den USA immer noch auch nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, dass es eher darauf ankommt, was man ausgibt und nicht so sehr darauf, was man einnimmt. Ja. Und dass eben das Konsumieren auf Kredit einfach in der Gesellschaft gang und gäbe ist.
Ein wesentlicher Unterschied ist ja, so wie ich das verstehe, auch der, dass wenn du dir ein Haus kaufst und einen Hypothekenkredit aufnimmst für dieses Haus und du dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du diesen Kredit nicht mehr bedienen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das üblich ist, den Kredit überhaupt zu tilgen. Also es gibt Länder, ich glaube so Vereinigtes Königreich und Schweden, da ist das durchaus üblich, dass man sich eine Immobilie kauft, dafür einen Kredit aufnimmt, aber diesen Kredit überhaupt nie tilgt, sondern man zahlt einfach immer nur die Zinsen auf den Kredit und diese Zinszahlungen sieht man dann an als das, was man sonst als Miete zahlen würde. Das ist in Deutschland ja eher unüblich, ne? Also die meisten solcher
Kredite. Aber wie kriegt dann die Bank ihr Geld zurück? Erst dann sozusagen, wenn das Haus wieder verkauft wird?
Ja, würde ich sagen, wenn du es wieder verkaufst, genau.
Okay.
Ja. Und in der Zwischenzeit kassieren sie halt die Zinsen. Ja. Gut, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Also der Punkt ist, in USA, ob du jetzt die Tilgung zahlst oder nur die Zinsen, wie auch immer, aber du hast eine Immobilie und du hast diesen Hypothekenkredit und wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo du den Kredit nicht mehr bedienen kannst, dann ist die Immobilie die Sicherheit für diesen Kredit und dann gehst du halt zur Bank und gibst denen deinen Hausschlüssel. Ja, also so in etwa. Ja, also dann fällt das Haus eben an die Bank, die dir den Kredit gegeben hat. So, aber damit hat sich dann der Kredit auch wahrscheinlich erledigt. So. Ja. Das heißt, wenn so eine Blase entsteht und die Häuserpreise oder die Immobilienpreise weit über dem liegen, was eigentlich vernünftig wäre, ist das wahrscheinlich eher ein Risiko der Bank, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also
was genau?
Na, wenn der Immobilienpreis überschätzt wird, ja, und du die Immobilie komplett beleihst und du den Kredit dann nicht mehr bedienen kannst, ja, also ja, das ist dann irgendwie ein riesiger Kredit.
Ja, und dann sagst du, verliert dadurch an Wert.
Genau. Aber du sagst, ich kann ihn nicht mehr bedienen. Hier ist mein Haus. Und dann stellt die Bank fest, das Haus ist gar nicht so viel wert, wie wir dachten. Wir hätten gar nicht so einen großen Kredit ausgeben sollen. Ja, dann haben sie plötzlich den Ausfall des Kredites. Ja, und haben andererseits das Haus, die Sicherheit. Aber dieses Haus ist gar nicht so viel wert, wie sie dachten.
Es deckt eben nicht das Kreditvolumen.
Ja, genau. Ja, und in Deutschland ist das ja anders, würde ich mal sagen. Also wenn du eine Grundschuld auf dein Haus eintragen lässt und du hast jetzt einen Kredit aufgenommen, um dir das Haus zu kaufen und du kannst diesen Kredit nicht bezahlen, dann läuft das wahrscheinlich letztendlich auf eine, also dann musst du die Immobilie veräußern oder es kommt dann letztendlich zu einer Zwangsversteigerung. Ich weiß nicht genau, aber aus den Erlösen werden dann die Gläubiger bedient. Also die Banken, die dir die Kredite gegeben haben. So sehe ich das im Wesentlichen.
Ja, ja. Du solltest ja letztendlich sein bei einer befändeten Schuld. Das ist ja vom System her letztendlich ist.
Ja.
Und das hat dann natürlich auch wiederum einen ungünstig selbstverstärkenden Effekt. Ne? Also wenn dann eben die Immobilienpreise sinken und dass das dazu führt, dass dann eben auch die Sicherheiten im Grunde nicht mehr den Wert haben, die sie mal hatten, wird die Kreditvergabe ja auch zurückgehen, zumindest im Bereich Mortgages. Mhm. Und ne, das wiederum senkt ja auch wieder die Nachfrage nach Immobilien. Mhm. Das dürfte ja auch eine Rolle gespielt haben. Ne? Also diese Wechselwirkung aus Kreditvergabe und Preisentwicklung.
Ja. Genau. Also komme ich nochmal zurück auf die Untersuchung, so wie sie im Wesentlichen durchgeführt wurde, beziehungsweise die Daten, die der Untersuchung zugrunde lagen. Also was die Autoren dieses Papers sich angeschaut haben, sind eben diese Mid-Level-Manager dieser Finanzunternehmen, die diese verbrieften Wertpapiere verkaufen. Und ausgesucht haben sie die, indem sie einfach die öffentlich verfügbare Teilnehmerliste einer Konferenz dieser Finanzbranche aus dem Jahr 2006 genommen haben. Ja, also da hatten sie halt eine riesige Liste eben solcher Manager und haben das Ganze dann, haben diese Liste dann genutzt, um aus einer scheinbar öffentlich verfügbaren Datenbank von Transaktionen und Immobilienkäufen die relevanten Transaktionen herauszusuchen. Ne? Also die Transaktionen eben dieser Händler bei den Finanzunternehmen. Und diese Transaktionen sind jetzt keine, die diese Händler im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit vorgenommen haben, sondern es sind lediglich private Transaktionen. Aber keine Transaktionen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Erstimmobilie oder des Eigenheims, ne? Weil die Autoren davon ausgegangen sind, dass da zu viele andere Faktoren noch eine Rolle spielen, wenn man sich ein Eigenheim zulegt. Ne? Sondern die Transaktionen, auf die sie sich fokussiert haben, sind eben die privaten Transaktionen dieser Händler, wenn die sich zwei, dritt, viert Immobilien zugelegt haben. Ne? Also Spekulationsobjekte.
Immobilie wird gezählt dann.
Oder? Genau. Scheinbar nicht ausschließlich. Da stand, darauf hätten sie sich fokussiert. Vielleicht ist die Trennung nicht immer ohne weiteres möglich. Weiß ich jetzt nicht genau, aber sie haben geschrieben, darauf haben sie sich fokussiert. Und Mid-Level-Manager haben sie genommen, weil diese Händler wohl noch ein relativ geringes Einkommen haben, verglichen mit den Händlern, die irgendwie weiter oben in der Hierarchie stehen, ja, oder wie auch immer. So, und sie wollten halt keine Leute betrachten mit einem zu hohen Einkommen, weil die mit einem noch relativ geringen Einkommen immer noch ein gewisses Interesse an einer Wertstabilität haben bei den Immobilien. Und also ein wichtiger Hinweis ist natürlich, dass es sich bei diesen Händlern, auch wenn es die mit relativ geringen Einkommen sind, ja, aber verglichen zur Gesamtbevölkerung, haben die immer noch recht hohe Einkommen und sind sicherlich keine Subprime-Borrower. Mhm. Ne? Also Rückschlüsse auf diesen Bereich lässt diese Studie nicht wirklich zu. Dann gab es zwei Kontrollgruppen. Also die eine Kontrollgruppe waren vergleichbare Manager anderer Finanzunternehmen, ja, aber eben Finanzunternehmen, die im Bereich Immobilien und verbriefte Wertpapiere nichts machen. Mhm. Und die zweite Kontrollgruppe sind Rechtsanwälte, die mit Immobilienrecht oder wie auch immer sich das nennt, nichts zu tun haben. Ja. Also einfach, weil du keine Leute haben wolltest oder in den Kontrollgruppen wollten die Leute haben, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, genau, die einfach Laien sind auf diesem Gebiet. Ja, und wie gesagt, um die ganzen Details, also die technischen, ökonometrischen Details, habe ich mich nicht weiter gekümmert. Ja, das,
weißt du, wo die Daten herstammen? Also zu den Transaktionen? Wurden die Leute befragt oder haben die da irgendwie eine Datenbank angezapft?
Nee, nicht befragt. Also es gibt scheinbar eine öffentlich verfügbare Datenbank mit verschiedensten Transaktionen von Leuten. Ich habe es jetzt an der Stelle, also in der Introduction des Papers, war es nicht genauer beschrieben, sondern da stand irgendwie nur, vielleicht war noch ein Name der Datenbank gegeben oder so. Aber
ja,
scheinbar.
Weil du sagst, private Transaktion ist ja schon erstaunlich, dass man dazu sagen mit namentlicher Zuordnung an Daten dazu rankommt.
Ja, du musst wohl irgendwo waren Anträge erwähnt. Also du musst eventuell, wenn du eine Immobilie kaufst oder wenn du dich auf einen auf einen Hypothekenkredit bewirbst oder so, dann musst du halt Anträge ausfüllen. Mhm. Und irgendwie sind die, ich habe mich auch gewundert, also ich vermute mal, dass es in Europa nichts Vergleichbares gibt. So wäre meine Vermutung. Ja, aber scheinbar gibt es da eine öffentliche Datenbank. Mhm. Solcher Transaktionen. Vielleicht betrifft das auch nur die Mitarbeiter von Finanzunternehmen, um da ein gewisses Maß von Transparenz zu schaffen und irgendwie Insiderhandel zu vermeiden und sowas. Aber also die Autoren dieses Papers sind da nicht weiter ins Detail gegangen. Das klang alles ganz selbstverständlich. Ne? Also die haben halt die Teilnehmerliste dieser einen Konferenz, haben sie einfach gematcht mit dieser Datenbank. Und haben dann da die für sie relevanten oder interessanten Transaktionen rausgezogen. Ja, und das Ergebnis lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Und zwar haben sie keine Unterschiede für den Zeitraum 2004 bis 2006 gefunden zwischen eben diesen Managern bei den untersuchten Finanzunternehmen und den Leuten aus den Kontrollgruppen. Also scheinbar waren die sich nicht darüber bewusst, was da passiert und wie hoch die Risiken eigentlich sind, mit denen sie da zu tun haben. Ne? Ansonsten, man hätte ja vermuten können, sie sind sich eigentlich so mehr oder weniger bewusst dessen, was sie da tun und was sie eventuell auslösen. Also mit sie meine ich jetzt die Finanzbranche als Ganzes, nicht den einzelnen Händler natürlich. Ja, und wenn sie sich darüber mehr oder weniger im Klaren wären, würden sie sich bei privaten Transaktionen ja möglicherweise ein bisschen anders verhalten. So, aber laut dieser Studie gibt es eben dafür keine Anzeichen. Sie haben sich nicht anders verhalten. So. Und nach dem Platzen der Blase, also zwischen 2007 und 2009, da war es dann wohl so, dass die untersuchten Händler aggressiver waren, wenn es darum ging, die Wertpapiere wieder zu verkaufen. Ja, also sie haben dann möglicherweise, vielleicht war es irgendwie eine panische Reaktion oder was auch immer, vielleicht wollten sie schnell diese Dinge wieder abstoßen. Ja, die Autoren haben geschrieben, sowas wie die Händler haben dann gemerkt, dass sie ihre Einkommensstabilität überschätzt hatten. Ne? Also sie hatten sich vertan, ja, also das mit der Entwicklung auf den Immobilienmärkten kann halt nicht ewig so weitergehen und wahrscheinlich ein wesentlicher Bestandteil der Gehälter, die diese Händler beziehen, besteht aus Provisionen oder Boni oder wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Ja. Und die sind dann wahrscheinlich infolge der Lehman Brothers Konkursanmeldung ordentlich in den Keller gegangen.
Aber das hieß demnach ja, dass die Finanzbranche nicht nur zum Entstehen der Blase maßgeblich beigetragen hat, sondern auch zu deren sehr schnellen Platzen dann ab einem gewissen Punkt. Wenn du sagst, dass es gerade eben auch die Finanzhändler waren, die jetzt vorrangig auch am Entstehen dieser Papiere beteiligt waren, die am Ende dann auch am schnellsten sie abgestoßen haben.
Achso, und du meinst, durch das Abstoßen haben sie das Platzen dann letztendlich.
Naja, letztendlich läuft es ja in der Regel dann so. Ne? Ich meine, Kurse gehen runter, dadurch verkaufen einige Leute noch mehr, hast noch einen stärkeren Angebotsüberhang, dadurch sinken die Kurse noch stärker. Das ist ja im Grunde dann die Entwicklung, die einsetzt. Ne? Sobald einer panisch wird, ziehen andere nach und dann rutschen die Preise eben immer weiter in den Keller.
Genau, und dann ist das nicht dieses fallende Messer, in das man nicht greifen soll? Die Börsianer haben doch immer so viele schöne Sprüche. Und eines ist irgendwie
ein fallendes Messer. Kann sein, dass das auch eine Metapher ist.
Ne? Ne, wobei, das bezieht sich wahrscheinlich auf den Kauf von Wertpapieren mit einem fallenden Kurs. Aber ist auch egal.
Ja, kommt ja immer drauf an, ne? Wie weit du erwartest, dass es noch weiter runtergeht oder dass es sich bald stabilisiert. Ja. Klar, wenn in der Tat so da angekommen ist, würde man sagen, ja, dann kauft doch halt wieder. Aber wann ist die erreicht? Das weiß man ja auch immer erst ex post.
Ja, aber was du sagst, das passt eigentlich ganz gut zu dieser zeitlichen Einteilung hier. Weil ich hatte ja gesagt, der zweite Zeitraum ist von 2007 bis 2009. Das war nicht weiter spezifiziert, aber ich vermute mal, 2007 heißt 1. Januar 2007. Und wenn ich mich nicht vertue, dann hat Lehman Brothers doch im August 2007.
Ja, es war 2007, ja.
Ja, ne? Es war auf jeden Fall nicht früher. Also,
nee, Nee, früher auf keinen Fall.
Also, 7 oder 8, aber ich glaube 7, August 2007.
Also in der Gesamtwirtschaft angekommen ist dann so richtig 2008 und dann vor allem 2009, als es wirklich einen Knick dann auch in der Wirtschaftsleistung gab überall. Aber ich meine, so der eigentliche Auslöser war schon 2007, ja.
Ja, genau. Das würde ja dann passen, ne? Und hier der komplette Zeitraum ist eben 2007 bis 2009. Ja, möglich, also vor Lehman Brothers muss das irgendwie schon losgegangen sein, dass Leute, wie du sagtest, gemerkt haben, so vielleicht sollten wir jetzt mal die Dinger verkaufen, hier platzt gleich die Blase.
Aber eben noch nicht in den Jahren davor, ne? Also hast du gesagt, 2004 bis 2006 ist noch ganz normales Investitionsverhalten.
Genau, ja.
Ja. Das heißt, man könnte ja dann schon sagen, dass sie nicht so richtig gewusst haben, was sie taten, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie eben die vielen Papiere auf den Markt geworfen haben. Wenn sie sich privat sozusagen ähnlich verhalten haben, wie sie es in ihrer Rolle als Finanzintermediär gemacht haben.
Ja.
Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung.
Ja, würde ich mich anschließen.
Was die Sachen nicht unbedingt besser machen im Blick auf zukünftige Krisen, aber
nee, das stimmt.
Das wäre dann also kein Vorsatz gewesen.
Ja, das ist wohl in der so in den Untersuchungen, also dieses Paper hier ist ja von 2014. In den Jahren davor gab es sicherlich schon die ein oder andere Studie zu diesem Themenkomplex. Ja, aber üblicherweise, oder die meisten haben wohl untersucht, inwiefern Anreize innerhalb dieser Finanzunternehmen eine Rolle gespielt haben, ne? Also sowas wie Bonuszahlungen, Provisionen und so weiter, und ob die Händler dieser Finanzunternehmen vielleicht bewusst sehr hohe und dann letztendlich zu hohe Risiken eingegangen sind, sie sich dem aber bewusst waren. Aber irgendwie gab es eine Anreizstruktur, die dafür gesorgt hat, dass sie es trotzdem gemacht haben. Vielleicht um persönliche, ja, um halt irgendwie selber Bonus- oder Provisionszahlungen mitzunehmen, um den Job zu behalten. Sicherlich werden solche Händler auch untereinander irgendwie gerankt oder beurteilt, und dann hast du welche, die schlecht und welche, die gut abschneiden. Und ja, dann geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, möglichst viel selber zu verdienen, sondern grundlegend erstmal nur darum, den eigenen Job zu behalten. Ja, was auch immer es genau ist, aber viele Forscher haben sich wohl fokussiert auf eben diese Anreizwirkungen. Ja, und ja, diese Studie kommt eben zu dem Schluss, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist. Ja, also das vielleicht waren sie sich diesen Risiken überhaupt gar nicht bewusst und dem, was sie da tun, und vielleicht waren sie sich nicht der Tatsache bewusst, dass da eine Blase entsteht. Aber die Autoren dieses Papers schreiben eben auch, dass diese Begründung über die Anreize und die Sache mit dem fehlenden Bewusstsein für das Risiko, dass die sich gar nicht gegenseitig ausschließen. Ne? Also das kann ja beides eine Rolle gespielt haben. Ja, und das ist im Wesentlichen das Ergebnis.
Nee, interessantes Papier. Also ich denke, auch in dem Bereich gibt es noch jede Menge Forschung, die gemacht werden sollte, auch so zu den psychologischen Aspekten. Also gut, gibt es sicherlich auch viel schon in so einem Bereich Behavioral Economics, aber generell eben auch, dass das Verhalten von Menschen in solchen Situationen, wenn dann eben eine Blase offensichtlich platzt, wie weit man da vielleicht auch eine Panik zukünftig verhindern kann oder natürlich auch das Entstehen einer Blase, das ist ja auch wichtig.
Da gibt es wohl auch Studien, die waren in der Conclusion hier irgendwie erwähnt, meine ich, also dazu, dass es sowas wie ein, ich glaube, die hatten das als Groupthink bezeichnet, ich weiß nicht, vielleicht sowas wie Herdentrieb oder so,
ja,
das eine Rolle
spielt. Ja.
Herdenverhalten, genau. Oder das oder letztendlich auch einfach kognitive Dissonanz. Also einerseits steckst du halt mittendrin und weißt, was du da tust, und dir müsste eigentlich klar sein, dass du Wertpapiere mit sehr hohen Risiken, also ja, oder was auch immer, ne, aber irgendwie, es scheint da verschiedene Ansätze zu geben. Mhm. Ja. Gut, dann können wir es bei dem Thema vielleicht erstmal belassen, ne?
Jo.
Gut. Wie gesagt, ich hatte noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist allerdings ziemlich kurz. Ich hatte schon mal, als wir beide mal so gesprochen hatten, hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mal recherchieren wollte, was es mit diesem ehrbaren Kaufmann auf sich hat. Hm. Hatte ich, glaube ich, mal gesagt, ne?
Also genau.
Ich wusste nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich ist es ein Ideal oder ein Leitbild. Ich dachte, vielleicht hat das irgendwie einen bestimmten Hintergrund.
Mhm.
So, und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, habe jetzt nicht allzu viel gefunden, was ich mächtig interessant fände, weil es doch alles sehr, sehr vage ist. Also es gibt einen Wikipedia-Artikel zum ehrbaren Kaufmann, den verlinke ich auch in Shownotes. Und da steht drin, dass dieser Begriff des ehrbaren Kaufmanns zurückgeht auf das 12. Jahrhundert in Italien und im norddeutschen Städtebund der Hanse.
Mhm. Also gut, das waren ja auch die Handelszentren damals.
Genau, ja. Und die Ehrbarkeit betrifft im Wesentlichen zwei Dinge. Also zum einen, also Ehrbarkeit klingt für mich so, als würde sich das auf Moral und Ethik beziehen, möglicherweise ausschließlich. Aber das ist es gar nicht, sondern zunächst einmal geht es bei der Ehrbarkeit um Fähigkeiten und Kenntnisse. Also Fähigkeiten mhm. und Kenntnisse in Bezug auf die konkrete kaufmännische Tätigkeit, die man ausübt, ja, auf allgemeine wirtschaftliche Zusammenhänge, was auch immer. Je nachdem, wo man es mhm. nachliest, da steht immer ein bisschen was anderes oder ist anders formuliert. Das meinte ich eben mit sehr vage. Ne? So, aber über diese Fähigkeiten und Kenntnisse hinaus gibt es dann eben noch Charaktereigenschaften und Tugenden, die bei der Ehrbarkeit auch eine Rolle spielen.
Mhm.
So, und
du hast die Vertragstreue wahrscheinlich vorrangig, ne? Verlässlichkeit der Lieferung.
Genau, aber auch Fleiß, alles mögliche. Ja. Ich wollte erst ein paar Dinge aufschreiben, aber je nachdem, wo du nachschaust, da gibt es teilweise sehr, sehr lange Listen von Tugenden. Ja. Dann habe ich mir gedacht, dann spare ich es mir komplett und fasse mich kurz. Weil, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr vage, je nachdem, wo das. Mhm. Aber im Wesentlichen sind das immer die Dinge, die man auch vermuten hm. würde, ja, so viele.
Das ist jetzt nicht direkt kodifiziert irgendwo oder definiert im engeren Sinne, sondern im Wesentlichen ist es so eine, ja, eine Gebrauchsdefinition oder ein Gebrauchsbegriff, der sozusagen dann den handelnden Personen Sicherheit schaffen soll, indem sie sich, ja, gegenüber als ehrbaren Kaufmann klassifizieren können.
Genau, und im Laufe der Zeit hat sich dieses Bild natürlich auch geändert, ne? Also zunächst einmal ging es wohl in erster Linie um den Kaufmann als einzelne Person. Ja, also heute im 21. Jahrhundert könnten wir sicherlich genauso von der ehrbaren Kauffrau sprechen, ja, offensichtlicherweise. Aber dieser feststehende Begriff ist eben der ehrbare Kaufmann. Und dieser Begriff hat sich im Laufe der Zeit eben geändert und dann kamen Dinge hinzu. Wahrscheinlich sind auch Dinge weggefallen. Ursprünglich ging es um den Kaufmann als Einzelperson und dessen Verhalten gegenüber Handelspartnern, also anderen Personen. Mhm. Ja, und irgendwann wurde der Kaufmann dann eher als Teil eines Unternehmens gesehen. Also ging es dann eher um ein Unternehmen als Ganzes. Ja, dann ging es um das Verhältnis zwischen dem Kaufmann oder dem Unternehmen zur Gesellschaft oder dem Verhältnis zur Umwelt. Und da kamen einfach verschiedene Dinge so im Laufe der Zeit hinzu. Und bei euch in Hamburg gibt es die sogenannte Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns in Hamburg e.V. Hast du schon mal gehört? Schon gehört,
ja.
Ja. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich verlinke mal deren Webseite. Da kann man die Leitlinien mal nachlesen.
Ja.
Ja, wolltest du was sagen?
Ja, ich überlege gerade.
Ach so.
Also auf jeden Fall, also Veranstaltungen in dem Rahmen sind mir schon begegnet.
Ja.
Ich weiß nicht, ob auch die da sind, die jetzt jährlich das große Bankett im Rathaus ausrichten, beziehungsweise in der Handelskammer. Das
weiß ich.
Kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist sozusagen die Figur des ehrbaren Kaufmanns in der Stadt schon noch präsent, sage ich mal. Also als Ethos, als Ideal. Und ist natürlich auch so ein bisschen was man so mit Hamburg ein bisschen assoziiert, sage ich mal. Ne? Oder zumindest hätten es die Hamburger gern, wenn man es mit ihnen im Speziellen assoziiert. Also der hanseatische, ehrbare Kaufmann, die ehrliche Haut,
ja.
Der jetzt niemanden betrügt, der keine wissentlich falschen Angaben macht, um sich besser zu stellen, sondern der irgendwie verlässlich ist und vertragstreu. Das ist so im Grunde das Selbstbild des Hamburger Kaufmanns oder Kauffrau eigentlich immer noch.
Das mit dem Bankett bei der Handelskammer, das kann sein, dass die damit zu tun haben, weil dieses Leitbild des ehrbaren Kaufmanns auch in direkter Verbindung steht zu den Handelskammern. Ja. Also in Hamburg heißt sie ja, glaube ich, nur Handelskammer, aber üblicherweise genau. Industrie- und Handelskammer oder IHK. Und zum Beispiel auf der Webseite der IHK Nürnberg habe ich noch Informationen zum ehrbaren Kaufmann gefunden. Da kann man auch eine Broschüre herunterladen. Da wird auch zusammengefasst, was denn die Leitlinien sind. Und da ist auch irgendwie eine Urkunde drin. Also scheinbar werden Unternehmen auch diese Urkunden ausgestellt oder einzelnen Kaufleuten meinetwegen, wo die Handelskammer den urkundlich bestätigt, dass sie ehrbare Kaufleute sind. Scheinbar.
So ich meine, das ist ja sehr interessant, ne, dass eigentlich in Zeiten eines im höchsten Maße kodifizierten Handelsrechts und bürgerlichen Rechts und so weiter, es dann trotzdem offenbar noch Bedarf für solche Zertifizierungen gibt. Ne? Also offenbar ist dann doch das Recht als solches vielleicht gar nicht mal unbedingt ausreichend, um sozusagen im täglichen Handelsverkehr für ausreichend Vertrauen und Sicherheit zu sorgen.
Wobei ich mir nicht sicher bin, inwiefern man das als Zertifizierung wirklich bezeichnen kann. Ich habe auf der Seite der...
Ja, aber es ist ja eine Urkunde, meinst du, ne? Also ich glaube, dass offiziell als Zertifikat durchgeht, aber sie wollen sich ja schon damit auch brüsten, denke ich mal, ne?
Ja, das sicherlich. Aber also was ich meine ist, dass ich nicht weiß, ob das viel mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Denn ich habe, also dass man sich mit sowas schmücken möchte, kann ich, ja, verstehe ich natürlich. Aber ich habe auf der Seite des Deutschen Industrie- und Handelskammertages habe ich auch noch eine kurze Info gefunden zum ehrbaren Kaufmann. Und da steht drin, dass nach § 1 Absatz 1 des IHK-Gesetzes oder des IHKG, also des Industrie- und Handelskammergesetzes, die deutschen Industrie- und Handelskammern für Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu sorgen haben. Oder sie wirken für Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns. Das steht da wohl in § 1 Absatz 1 drin. Wird aber wohl nicht weiter beschrieben, was genau das bedeutet. Also diese Leitlinien, die ich überall finde, da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie auf eine Stelle beziehen, wo sie dann wirklich mal offiziell definiert werden. Ne? Sondern die werden wohl so lose irgendwie weitergetragen.
Ne? Vermutlich, weil es auch unheimlich schwierig ist. Ne? Ich meine, wenn es so einfach wäre, dann würde es ja auch ausreichen, wenn das Handelsgesetzbuch ein ganz dünnes Büchlein wäre. Ne? Ja. Aber ich meine, allein die Tatsache, dass das Recht in dem Bereich schon so kompliziert ist, macht ja deutlich, dass es eben unter Umständen nicht mehr immer so ganz einfach zu sagen ist, ob sich jetzt jemand in dieser oder jenen Situation fair und angemessen verhalten hat.
Ja, und es ist wohl, also die DIHK hat wohl, das steht auf der eigenen Webseite eben drauf, die haben keinerlei Möglichkeiten, irgendjemanden zu rügen. Also wenn jetzt jemand gegen diese Leitlinien verstößt, dann können die da auch nichts machen. Das hat mich nämlich gewundert. Also es gibt, ich habe dann irgendwo was zu Strafen oder Rügen oder wie sagt, Repressalien.
Ja, ich meine, wenn es sowas nicht wie eine Pflichtmitgliedschaft gibt, ist es ja auch schwierig, dann jemanden rauszuschmeißen. Ne? Dann.
Ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu, genau. Ja, gut, und Pflichtmitglieder wiederum dann mit Strafen zu belegen, ist auch schwierig.
Die eh schon Beiträge zahlen, wird nicht gut ankommen.
Nee, ich glaube auch nicht. Ja, aber ist ganz interessant. Ne? Also es wundert mich nicht, dass es sowas gibt, weil, ja, natürlich willst du dich, ja, also das Unternehmen oder einzelne Kaufleute nach außen hin signalisieren möchten, dass sie sich an bestimmte Richtlinien halten, kann ich verstehen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir die auch mal rauskopiert, aber ich glaube, ich schenke mir das jetzt, die vorzulesen. Also es geht hier um, die sind im Wesentlichen dreigeteilt. Der ehrbare Kaufmann als Person, der ehrbare Kaufmann in seinem Unternehmen und der ehrbare Kaufmann in Wirtschaft und Gesellschaft. Hm. Also das, was ich eben schon mal sagte. Und da gibt es dann nochmal jeweils drei Unterpunkte. Ne? Also zum das Beispiel.
Heißt, es geht auch um unternehmensinternes Verhalten durchaus.
Ja, da ist zum Beispiel der ehrbare Kaufmann ist Vorbild in seinem Handeln. Das ist einer von drei Punkten. Da kannst du jetzt hineininterpretieren, was du möchtest. Ja, er schafft in seinem Unternehmen die Voraussetzungen für ehrbares Handeln. Also so eine Art missionarischer Auftrag.
Okay. Ja. Schafft Voraussetzungen, aber das heißt, er ist nicht unbedingt dafür verantwortlich, wenn sich andere an die Voraussetzungen nicht gebunden fühlen.
So sieht's aus. Genau. Ja, und dann ist jetzt, wo ich zwei schon habe, der dritte ist dann noch, der ehrbare Kaufmann legt sein unternehmerisches Wirken langfristig und nachhaltig an. Klingt natürlich auch gut.
Klar, nachhaltig ist immer super.
Genau, und bei dem Stichpunkt, das ist nämlich auch das Ding, also dieses Bild des ehrbaren Kaufmanns, das ist das, was ich heute hinter so Anglizismen wie CSR, also Corporate Social Responsibility und es gibt eben noch ein paar andere, ich habe die schon wieder vergessen, was sich hinter all diesen Dingen
Accountability, verbirgt. Solche Geschichten halt.
Genau, irgendwie Governance gibt's noch, ne? Und irgendwie
Good Governance
und Corporate sowas. Irgendwas.
Corporate Governance, genau.
Ja, sowas. Ne? Also ist alles sehr, sehr vage. Also was ich gerade sagen wollte, ich kann verstehen, dass man als nach außen hin signalisieren möchte, dass man sich an diese Dinge hält. Aber das sind jetzt, also zum einen ist es wenig konkret und zum anderen ist da jetzt aber auch nichts bei, was mich irgendwie überrascht hätte. Ja, sondern das ist meines Erachtens zu 100% durch gesunden Menschenverstand abgedeckt. Also in dem Sinne, dass also wenn wir beide uns jetzt hinsetzen würden und wir würden mal aufschreiben, was wir meinen, was dazu gehört, ja, sich einfach irgendwie gut zu verhalten und anständig zu verhalten als Kaufmann, ja, dann würden wir wahrscheinlich in etwa zu so einer Liste kommen. Ja, ich glaube, ja, also hinsichtlich der meisten Dinge besteht da ja auch wahrscheinlich Einigkeit zwischen den meisten Leuten, was ein an sich gutes Verhalten ist, ja. So, aber wie gesagt, es gibt keine Möglichkeit zu rügen oder irgendwie Strafen zu verhängen. Also wenn man dagegen verstößt, ist das scheinbar auch vollkommen konsequenzlos. Ja, also man kann nach außen hin signalisieren, dass man sich selber diese Richtlinien auferlegt. Ja, aber wenn man dagegen verstößt, passiert da auch irgendwie nichts.
Es sei denn, man verletzt eben geltendes Recht. Ne?
Genau, aber geltendes Recht ist ja hiervon unabhängig.
Ja.
Ne? Also das hast du ja so oder so.
Ja. Das wirft dann ja schon die Frage auf, wozu man überhaupt noch einen solchen Ehrenkodex vor sich herträgt.
Ja, genau. Also mittlerweile ist er ja einige Jahrhunderte alt. Also irgendwie 900 Jahre, 800, 900 Jahre. Dass das ursprünglich mal Sinn machte, ist vielleicht recht plausibel. Ne? Also
genau, hatten wir ja schon gesagt. Ne? Also in Zeiten, wo es eben noch kein kodifiziertes Recht gab, mussten ja trotzdem irgendwie die Handelspartner Vertrauen haben können in ihr Gegenüber. Und da waren dann zumindest solche Selbstbindungen schon wichtig. Vielleicht gab es damals ja auch noch ernsthafte Sanktionsmöglichkeiten. Also weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Zünfte damals auch noch mehr Eingriffsmöglichkeiten hatten, um Fehlverhalten ihrer Mitglieder zu sanktionieren.
Wahrscheinlich war das auch stärker von Willkür geprägt, ne? Also so vage Richtlinien reichten dann vollkommen aus und irgendjemand mit der ausreichenden Autorität konnte dann beschließen, ich bin jetzt der Auffassung, dass du gegen die und die Richtlinie verstoßen hast und deswegen verhänge ich jetzt die und die Strafe, ohne dass das irgendwie irgendwo kodifiziert ist oder in irgendeinem Gesetz steht.
Ich sag mal, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum sich so ein komplexes Handelsrecht überhaupt im Zeitverlauf entwickelt hat. Und der Grund kann eigentlich nur sein, dass die Leute mit den vorherigen Zuständen ohne kodifiziertes Recht nicht zufrieden waren, weil eben dann der Willkür Tür und Tor geöffnet war.
Ja.
Ja. Natürlich solche moralischen Begriffe wie Ehrbarkeit, Verlässlichkeit auch immer so oder so im Einzelfall auslegen kann.
Ja, das ist, also ich meine, die Welt ist halt voll von Zielkonflikten und Trade-offs, ja, und auch im im Rahmen wirtschaftlichen Handelns. Ja, manchmal hast du eben Zielkonflikte oder manchmal hast du Konflikte zwischen den eigenen Zielen und den Zielen anderer oder den eigenen Interessen und den Interessen anderer. Ja, und also ich weiß nicht, ob einem das bei dann so konkreten Problemen oder Zielkonflikten hilft, ne, sondern ja, da, genau, wo du tatsächlich abwägen musst. Ja, es gibt halt immer wieder, also es gibt immer wieder Situationen, da kann man sich unfair verhalten und ja, da kann man sich dem eigenen Interesse entsprechend verhalten und das Interesse anderer ignorieren oder anderen ja bewusst Schaden zufügen, was auch immer. Aber das sind immer recht konkrete Situationen. Ja, ja, und das findet hier halt auch nicht statt. Also keine Abwägung verschiedener Richtlinien. Also wahrscheinlich sind die in vielen konkreten Situationen einfach widersprüchlich. So, also ja, ja, du bist ja,
weil eben
also
beide Seiten letztendlich eben, ne, auf den Ethos berufen können und man vielleicht eben nicht klar sagen kann, welche Seite da jetzt moralisch sozusagen eher im Recht ist.
Ja, ja, also es ist wahrscheinlich ein Versuch von vielen, irgendwie die Gesellschaft zu organisieren und dafür zu sorgen, dass eine große Gruppe von Menschen ja gut zusammenarbeiten kann, ohne dass jeder immer nur am eigenen Wohlergehen interessiert ist.
Ja, und ich meine, ökonomisch betrachtet würde man auch sagen, es dient dazu, Transaktionskosten zu senken letztendlich, ne? Dass man eben nicht erst in langwierige Verhandlungen eintreten muss, dass man irgendwie auch nicht Geld ausgeben muss, um sein Hab und Gut noch abzuschirmen, vielleicht gegenüber auszuspionieren, weil man sich im Grunde eben durch solche Signale mehr oder weniger zumindest auf die Ehrbarkeit des Gegenübers verlassen kann und dementsprechend dann die gewünschte Transaktion auch schneller unter geringeren Kosten abschließen kann.
Ja. Ja, genau. Was auch interessant ist, ist meines Erachtens, dass die kommen hier, wie soll ich sagen, also diese Richtlinien verzichten darauf, irgendwie Altruismus auf Egoismus umzumünzen oder so. Also was ich meine ist, es gibt ja auch andere Versuche, gesellschaftliches Zusammenleben irgendwie zu organisieren und in geregelte Bahnen zu lenken. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Karma. So, also ich glaube nicht an Karma, ich weiß auch nicht gar nicht mal so genau, was das ist, aber mein Verständnis von Karma ist, wenn du was Gutes tust, dann kommt das irgendwann auf dich zurück, wenn du was Schlechtes tust, kommt das auch irgendwann auf dich zurück. Irgendwie regelt das Universum das schon, ja, das gleicht irgendwie Gut und Böse automatisch aus, wie auch immer. Ja, glaube ich nicht dran, aber irgendwie gibt's ja dieses Konzept und das ist mein hemdsärmliches Verständnis davon, wie es funktioniert.
Ja, so hätte ich es auch verstanden, ja.
Ja, im Wesentlichen funktioniert das ja aber so, dass du sagst, hier sei altruistisch, ja, also verhalte dich respektvoll gegenüber anderen, ja, sei empathisch, überleg dir, was deren Interessen sein könnten, und das versucht man dann, also dieses Ziel, dass die Leute sich tatsächlich so verhalten, versucht man dann zu erreichen, indem man ihnen sagt, du hast ja auch was davon, ne? Also wenn du jetzt jemand anderem was Gutes tust, ja, und vielleicht und dich vielleicht gegen dein eigenes Interesse entscheidest, ja, dann kommt das irgendwann auf dich zurück. Also dass du dich jetzt altruistisch verhältst, kann letztendlich als Egoismus, als egoistisches Verhalten angesehen werden, weil du das jetzt tust, um dann irgendwann in Zukunft selber mal Glück zu haben.
Ja.
Weißt du? Und das
ich das jetzt im konkreten Beispiel Kaufleute auch nicht unbedingt als Altruismus bezeichnen würde. Letztendlich geht es ja einfach darum, ne, dass ein guter Deal zustande kommt, von dem beide Seiten profitieren. Also man soll halt gegenüber nicht über den Tisch ziehen. Das ist eben sozusagen die Anforderung, die man stellt. Ja. Aber nicht unbedingt in der Hinsicht altruistisch, dass man sozusagen dem anderen jetzt ein größeres Stück vom Kuchen gönnt, das gar nicht mal unbedingt. Sondern wie du schon richtig sagst, wenn beide sich eben in dem Sinne ehrenwert verhalten, haben sie auch beide was davon. Weil auch die sich natürlich dann immer auf die Ehrenhaftigkeit des Gegenübers verlassen können.
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber auch bei einem aber auch bei einem an sich beidseitig vorteilhaften Tausch. Ja, also wenn wir beide irgendwas miteinander tauschen wollen und dieser Tausch auch beidseitig vorteilhaft sein kann, dann müssen wir uns ja irgendwie auf einen Preis einigen, zu dem wir handeln, sodass es dann tatsächlich beidseitig vorteilhaft ist. Ja, und sagen wir mal, ich bin der Verkäufer in der Situation, du bist der Käufer von was auch immer. Wenn ich dir jetzt etwas verkaufe und ich bin ehrlich in der Beschreibung dessen, was ich dir verkaufe, ja, dann ist, ist soweit alles gut und dann kommt es unterm Strich wahrscheinlich zu einem beidseitig vorteilhaften Tausch. Aber ich kann ja auch versuchen, dich in die Irre zu führen. Ja, ich kann dich anlügen bezüglich dessen, was ich dir hier verkaufe. Ja, ich kann übertreiben hinsichtlich der Qualität und
genau, der Menge. Genau, ich denke, das ist der Punkt. Und dass man auch ehrlich ist im Hinblick auf die Produktinformationen und ja, sonstiger wichtiger Informationen, die eben mit dem Verkauf zusammenhängen. Ja. Man muss jetzt nicht in dem Sinne altruistisch sein, dass man jetzt sozusagen gegenüber die Ware zu einem betont niedrigen Preis verkauft.
Ja. Ja.
Man stimmt. Kann natürlich schon versuchen, auch für sich einen möglichst hohen Preis herauszuhandeln, aber eben unter den Bedingungen, dass das Gegenüber auch den wahren Wert der Ware richtig einschätzen kann.
Gut. Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich denke, dann können wir es erstmal dabei belassen.
Ja. Ne?
Gut.
Zwei ziemlich gegensätzliche Themen, Wall Street und einfacher Kaufmann.
Ja, genau. Ich dachte, also letzte Episode zum Modellbau sozusagen, also in ökonomischen Modellen, war ja sehr abstrakt und sehr, sehr trocken und technisch. Ich dachte, dieses Wall Street Paper ist irgendwie ganz, ganz interessant und griffig. Und
Wenn ich mit Albträumen ins Bett gehen müssen, lieber nochmal den ehrbaren Kaufmann hinterhergeschoben.
Ja, genau. Auch wenn ich jetzt immer noch nicht so recht weiß, was ich damit anfangen soll. Also vielleicht ist es ein bisschen überholt und überflüssig und ich weiß nicht, aber
aber ich fände es schon spannend, auch nochmal zu untersuchen, wie weit vielleicht eben auch solche, naja, abstrakten Ideale ihren Vorstellungen auch noch Einfluss auf das Wirtschaftsleben heute ausüben können. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Stegreif, wie ich das untersuchen würde, aber ich fände es grundsätzlich spannend, auch mal zu schauen, wie weit eben auch in unserer extrem kodifizierten Rechtswelt sowas vielleicht dann doch noch eine Rolle spielen kann.
Ja, möglicherweise. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es, wenn du solche Idealbilder definierst, dass es viele Leute gibt, die dann ein gewisses Bedürfnis verspüren, einfach dieses Idealbild zu erfüllen, ne, um sich irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber ja, also vielleicht hilft es sich einfach, also Leute wollen ja auch mit sich selber im Reinen sein. Na, wenn du das Gefühl hast, ich habe hier ein paar Leitlinien, die mir vorgegeben werden für mein kaufmännisches Handeln, wenn ich mich an die halte, so, dann kann ich irgendwann so auf das, was ich gemacht habe, zurückblicken und feststellen, ja, ich kann mir nicht viel vorwerfen und so. Ja. Und dann diese Leitlinien für sich selber zu definieren, ist vielleicht schwierig, so, wenn du irgendwie eine andere Instanz hast, die für dich definiert und für andere auch noch. So, und du dann feststellen kannst, so, das passt irgendwie. Mhm. Also, das hat vielleicht.
Da wäre vielleicht eine spannende Frage, um jetzt nochmal aufs erste Thema zurückzukommen, inwieweit vielleicht auch solche Leitlinien an Finanzmärkten irgendwann mal durchgesetzt werden können. Da vielleicht dann auch sozusagen zu gewünschten Verhaltensänderungen führen.
Ja. Ich überlege gerade, wer alles bei den Industrie- und Handelskammern Mitglied sein muss, aber Banken gehören ja.
Die müssen da auch mitmachen.
Ja? Doch, ja, wahrscheinlich, ne? Ich hatte mich ja mal bei einer IHK beworben. Und da habe ich mich da mal etwas näher mit auseinandergesetzt. Und damals hätte ich dir genau sagen können, wer da alles dazu gehört, aber ich komme jetzt nicht mehr genau darauf, was da steht. Und irgendwie Landwirte, handwerkliche Betriebe, so und so. Na, wie auch immer. Komme ich jetzt nicht mehr zusammen.
Ja.
Gut, ja, machen wir es hier zu, würde ich sagen. Ne?
Genau.
Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, besten Dank.
Und ich denke mal, im Laufe des Augustes melden wir uns nochmal, müssten wir hinkriegen. Ne? Gut, alles klar. Dann bis dann.
Tschö. Bis dann.